Letzte Worte sind bedeutend. Jesus hat nach dem Bericht des Johannes über sein Leben als letztes gesagt, es ist vollbracht. Wir wollen heute in der Predigt der Frage nachgehen, was Jesus denn überhaupt vollbracht hat und warum und wie wir deshalb Abendmahl feiern. Vielleicht einmal noch kurz zu unserem Text zurück, für alle, denen das nicht ganz so vertraut war, was da erzählt wurde. Definitiv ist klar an dem Text, dass Jesus tot war, wirklich tot. Die Männer, die Hinrichtungen vollzogen haben, die wussten, wann Menschen tot sind und haben auch dafür gesorgt, dass sie da nicht Lebende vom Kreuz runterholten. Und dieses Beinebrechen, das hat damals bedeutet, wenn man am Kreuz hing, dann war das eigentlich letztlich ein Tod durch Ersticken. Und man konnte sich, wenn man die Beine nicht gebrochen hatte, immer noch aufstützen, nochmal so aufbäumen, um mal wieder Luft zu holen. Und wenn man Menschen die Beine brach, dann sind sie definitiv erstickt. Das heißt also, die anderen, denen haben sie ja die Beine gebrochen, damit sie noch vom Kreuz genommen werden können, bevor der Sabbat beginnt, die Ruhe der Juden, wo man möglichst gar nichts mehr tun soll, auch nicht mehr Menschen von einem Kreuz abholen. Bei Jesus haben sie darauf verzichtet, das heißt, er war wirklich tot. Sie mussten nicht noch gucken, dass er erstickt, er war es längst. Also Jesus war wirklich tot. Außerdem ja noch ein Indiz im Text, das wir heute deuten können, wenn berichtet wird, dass Wasser und Blut aus der Wunde kamen. Wir wissen heute, wenn Serum und Plasma sich trennen, dann ist das ein Indiz dafür, dass der Tod eingetroffen ist. Also das nur dazu, Jesus ist wirklich an Karfreitag gestorben. Er war nicht scheintot oder irgendwie so etwas Ähnliches. Aber warum ist Jesus gestorben? Warum ruft er kurz bevor er stirbt noch, es ist vollbracht? Was hat Jesus für uns vollbracht? Im Griechischen heißt das Wort auch bezahlen. Was hat er denn bezahlt mit seinem Tod? Was hat er mit seinem Tod erreicht? Die Bibel verdeutlicht, Gott ist vollkommen gut. Er ist ausschließlich gut und er ist in sich vollkommen heil. Und wenn wir das auf uns wirken lassen, dann wissen wir, dann ist uns klar, wir sind anders als Gott. Wir passen auch gar nicht zu Gott. Wir sind weder vollkommen heil, noch sind wir ausschließlich gut. Wir Menschen wissen, dass da ein Unterschied zwischen uns und Gott ist, ein großer Abstand. Die Bibel nennt diesen Abstand Sünde. Unser Handeln und Denken ist alles andere als vollkommen gut. Und wir kommen an Gottes Standard auch sowieso überhaupt nicht heran, ganz egal, wie wir uns vielleicht anstrengen. Diesen Abstand zwischen uns und Gott, den kriegen wir von uns aus ja auch gar nicht weg. Und aus diesem Abstand heraus, weil wir natürlicherweise entfernt von Gott sind, tun wir viele Dinge, die eben nicht zu dem guten, ausschließlich guten Gott passen. Wir müssen keine Schwerverbrecher sein, aber wir denken oft genug Dinge, die nicht gut sind und das wissen wir. Also aus dem Abstand entstehen einzelne Dinge und die Bibel nennt das Sünden. Und Jesus ist gekommen, um den Abstand zwischen uns und Gott zu überbrücken. Er hat selbst von sich gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. Das wäre ja eigentlich eine normale Haltung, wenn man so als König in diese Welt kommt, wenn man sowieso der Herr dieser Welt ist, weil man Gott ist und mal der Welt einen Besuch abstattet. Ich meine, wie ehrt man schon Menschen, besondere Würdenträger? Also sich bedienen lassen, das wäre eigentlich angesagt gewesen. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Dienen geht so weit, dass er sagt, und mein Leben als Lösegeld zu geben, damit viele Menschen, und da meint er alle, die das dann annehmen werden, aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Wir reden beim Tod Jesu deswegen auch von einer Erlösung, die er für uns vollbracht hat, einer Herauslösung. Mit seinem Tod schafft Jesus die Möglichkeit, dass wir von der Gewalt des Bösen befreit werden. Wenn wir den Abstand bedenken zwischen uns und Gott und dass es Dinge gibt in unserem Leben, die nicht gut sind, die böse sind, Und wenn wir das Böse bedenken und dass wir Menschen ja eigentlich unweigerlich verstrickt sind, dann ist es doch so, dass wir Sünde mit verschiedenen Aspekten erleben. Sünde hat verschiedene Auswirkungen und Schwerpunkte. Und je nachdem, in welcher Kultur wir groß geworden sind oder wie unsere Biografie aussieht, haben wir ein unterschiedliches Bewusstsein und erleben, wodurch wir uns nach unterschiedlicher Befreiung sehnen. Es gibt ja finstere Mächte, das lehrt uns die Bibel, aber ich denke, das kennen wir. Finstere Mächte. Und es gibt negative menschliche Autoritäten, es gibt Machtmissbrauch und daraus entsteht viel Angst im Leben von Menschen. Und Menschen, die das besonders erlebt haben, die sehnen sich nach Befreiung von Angst in ihrem Leben. Und es gibt Menschen, die drückt besonders Schuld, weil sie Beschädigung oder vielleicht sogar Zerstörung von Beziehungen erlebt haben und deshalb zerrissen sind. Und sie sehnen sich vielleicht in erster Linie nach Vergebung, nach einer inneren Heilung, nach komplettem Wiederherstellung. Und dann gibt es Scham. Scham, das Wort benutzen wir nicht so häufig, aber da geht es darum, wir kennen ja das Bild, dass man sich schämen soll, in die Ecke stellen soll. Diese Lüge von Minderwertigkeit, dass ich mir so vorkomme, als werde ich von der Gesellschaft, von Menschen in die Ecke gestellt oder ich stelle mich selbst in so eine Ecke und lebe deswegen als Folge in einer Art Isolation, weil ich denke, ich bin nichts wert, ich bin nicht wichtig. Scham bestimmt dann das Leben und dann sehnt man sich nach Zugehörigkeit, nach Wert, nach einer Befreiung aus dieser Minderwertigkeit, dieser Isolation, dieser Scham. Es ist wichtig, dass wir Sünde, also die Gewalt des Bösen in der ganzen Bandbreite wahrnehmen, denn nicht jeden drückt in erster Linie Schuld im Leben. Aber Sehnsucht nach Befreiung haben alle Menschen nur auf verschiedene Weise. Und es ist wichtig, dass wir diese verschiedenen Zugangstore für Menschen öffnen, denn Christwerden vollzieht sich ja schwerpunktmäßig ganz unterschiedlich und auch prozesshaft. Und insofern kann für jeden eine andere Eingangstür, inwiefern wir Befreiung brauchen und dann auch durch Jesus erleben, möglich sein. Jesus starb jedenfalls dafür, dass Befreiung möglich ist. Von negativen Mächten, von Machtmissbrauch, von Schuld, von Scham. Und er macht uns das Angebot von Befreiung. Jesus starb dafür, dass Befreiung von der Gewalt, egal welcher böser Erfahrung und des Bösen grundsätzlich erlebbar wird, in der Beziehung zu Gott, die Jesus über den Abstand herstellt, den wir natürlicherweise zu Gott haben. Und dann finden wir Befreiung in ganz verschiedener Hinsicht, die er uns anbietet. Und dazu habe ich jetzt einfach mal ein Bild gemalt. Das war mir zu kompliziert, das irgendwie in eine Folie zu bringen. Ich habe die verschiedenen negativen Dinge eben aufgezählt, die wir als erleben können als Böses. Und da, wo wir tatsächlich mit Okkultismus, mit finsteren Mächten direkt oder mit menschlichem Machtmissbrauch zu tun hatten und Ängste im Leben haben, da werden wir besonders uns sehnen nach einer stärkeren Macht. Und da können wir Gottes Liebe als stärkere Macht erleben, diese Macht der Liebe Gottes, die stärker ist als alle Macht der Finsternis. Und in der Bibel heißt es, wo Gottes Liebe ist, da muss die Furcht weichen, die Angst, die ein Leben fesseln kann. Und da, wo uns Schuld drückt, wo wir erkennen, wie wir schuldig geworden sind an Menschen und auch unter der Schuld, wo andere an uns schuldig geworden sind, ein Leben lang leiden und in einer Zerrissenheit leben und uns vorfinden, da bietet uns Jesus Vergebung an. Einen Neuanfang, eine Entlastung, dass mich das nicht mehr drücken muss, was in der Vergangenheit als negative Last in meinem Leben war. Dass ich befreit leben kann von dieser Vergangenheit, dass sogar Versöhnung möglich ist. Versöhnung mit Gott, aber eben auch mit Menschen, mit mir selbst. Und manchmal vielleicht sogar Wiederherstellung, aber ein Friede reinkommt in diese Zerrissenheit. Und da, wo mich Scham prägt, Minderwertigkeit und ich in einer Isolation lebe, in einem inneren Gefängnis, da eröffnet mir Gott eine ganz neue Zugehörigkeit zu seiner Familie. Er gibt mir einen ganz neuen Wert, indem er aus Liebe am Kreuz für mich stirbt und mich rausholt aus jeglicher Isolation, aus jeglichem in der Ecke stehen, im Abseits stehen, mich als Außenseiter zu betrachten. Eine ganz starke Botschaft der Befreiung in vielerlei Hinsicht. Und so ermöglicht Jesus, indem er alles Böse auf sich lädt, man könnte das jetzt auch alles nehmen und einmal aufs Kreuz packen. Er trägt diese ganze Macht des Bösen, indem er als Gott, als Schuldloser die ganze Schuld auf sich nimmt. Baut er eine Brücke, dass wir Menschen plötzlich so in ganz persönlicher Beziehung mit Gott leben können. Dass dieser Abstand, dieser große Graben, den wir nicht überwinden können, überwunden ist. Also Karfreitag ist die Botschaft einer ganz großen Befreiung in vielerlei Hinsicht. Und ich habe nur versucht, ein paar Aspekte zusammenzusammeln. Heil und Heilung, das ist die Botschaft von Golgatha, vom Tod am Kreuz, den Jesus bewusst eingegangen ist, für den er überhaupt in diese Welt gekommen ist. Es war ja kein Unglück, das passierte aus Versehen, sondern Jesus wusste, wozu er in die Welt gekommen war. Das war seine Mission. Zunächst durch sein Leben Gottes Liebe zu zeigen, zu beweisen und mit seinem Tod da noch einen Stempel drunter zu setzen. Und Jesus macht uns mit seinem Tod ein Angebot. Ein Angebot bleibt immer ein Angebot. Mit Angeboten ist es wie mit einem Scheck. Wenn wir einen Scheck nicht einlösen, dann wird er nie seine Wirkung für uns entfalten. In der Bibel gibt es viele Bilder dafür, dass das, was Jesus für uns getan hat, einem Gerichtsprozess gleicht. Und es gibt eine gute Geschichte, die das veranschaulicht, wie Gott selbst unser Richter, aber zugleich unser Retter wird. Und zwar zwei Schulfreunde verlieren sich aus den Augen und der eine wird Richter, der andere kommt auf die schiefe Bahn. Und in dem Bild ist es gut, wenn wir uns da einfach wiederfinden. Denn auch wenn wir keine Schwerverbrecher sind, natürlich sammelt sich in unserem Leben etwas an, was nicht gut ist. Und aus Gottes Sicht hat das Gute neben dem Bösen keinen Platz. Und würden wir eine Verurteilung für das, was negativ in unserem Leben ist, erfahren. Und nun stehen sich also die beiden Freunde unvermittelt gegenüber. Und der Richter muss ja Recht sprechen. Und deshalb spricht er ein Urteil und kommt seinem Freund dann eine angemessene Strafe zu, die er abbüßen muss. Aber nachdem das Urteil vollstreckt ist, kommt er dann vom Richterstuhl runter und unterschreibt für den Freund einen Scheck über die gesamte Summe, die dieser Freund hätte bezahlen müssen, aber auch gar nicht können, und wird damit sein Retter. Und er hält ihm den Scheck hin. Und im Grunde können wir uns das jetzt so vorstellen, Jesus steht vor uns mit einem Scheck und er sagt, ich habe für dich beglichen. Wenn du diesen Scheck einlöst, wenn du mir vertraust, mir dein Leben anvertraust, dann bist du befreit. Dann bist du gerecht gesprochen, weil ich für dich beglichen habe. Jesus Christus ist sozusagen unser Richter, der gute Gott, der sehr wohl das Negative in unserem Leben sieht und ja nicht einfach ein Auge zudrücken kann, wie so ein Opa. Dann wäre er ja nicht mehr gerecht, wenn er einfach darüber hinweg ginge, auch was wir ja anderen angetan haben in Gedanken oder tatsächlich. Aber er kommt eben selbst und übernimmt unsere Strafe und macht uns frei. Ich denke, hier sitzen viele Menschen, die Jesus persönlich erlebt haben und die erfahren haben, was Erlösung bedeutet. Einmal vielleicht ganz grundsätzlich, was es bedeutet, das Leben unter die Herrschaft Jesu zu stellen, von der Macht der Sünde frei zu werden, herausgelöst zu werden. Aber das geschieht ja auch immer wieder aktuell in einzelnen Situationen unseres Lebens, dass wir erleben, wie wir durch Jesus befreit werden. Und nach der Predigt wird Sonja aus unserer Gemeinde etwas Persönliches erzählen, was sie gerade in letzter Zeit erlebt hat, wie sie Befreiung erlebt hat. Und wenn jetzt hier noch andere sitzen, die sagen, also ich habe da auch was, das brennt mir eigentlich unter den Nägeln, das müsste ich erzählen, in welcher Hinsicht ich Befreiung gerade in letzter Zeit erlebt habe. Ihr könnt euch danach gerne anschließen. Deshalb sage ich es jetzt schon, dass es nicht ganz so spontan wäre. Also wir dürfen das Gnadenangebot Gottes annehmen. Und wenn wir Gnade verstehen, diese Gnade, die uns da geschenkt wird, dann werden wir sie auch zunehmend würdigen und wertschätzen. Dann werden wir achten, was Jesus getan hat. Manchmal erreicht uns ja so der Vorwurf, ja, ihr Christen, wenn ihr von Schuld befreit seid, dann könnt ihr ja drauf losleben und machen, was ihr wollt. Das kann doch gar nicht so richtig sein. Darauf kann ich immer nur antworten, wenn ich begreife, was Jesus für mich getan hat, dann will ich doch nicht mehr irgendwie drauf losleben. Dann bin ich dem innerlich freiwillig so verpflichtet, dass ich mein Leben ändern will und alles in die Waagschale gebe, um das, was er für mich getan hat, zu ehren mit meinem Leben. Das ist der größte Anreiz, die größte Motivation, anders zu leben, wenn man begriffen hat, wie sehr man geliebt ist. Jesus hat uns ein Zeichen hinterlassen, was wir als Christen seit 2000 Jahren seitdem auf der ganzen Welt feiern, nämlich das Zeichen des Abendmahls. Und Abendmahls ist ein Zeichen dafür, dass wir wertschätzen, dass Jesus für uns gestorben ist. Und Abendmahl hat verschiedene Blickrichtungen. Einmal die Blickrichtung in die Vergangenheit. Abendmahl als Erinnerung. Dass ich mir, wenn ich Abendmahl feiere, dass ich mir noch einmal bewusst werde, was Jesus damals getan hat, wie er da ans Kreuz ging, am Kreuz hing, wie er gelitten hat und das für mich persönlich. Ein in Erinnerung rufen. Aber Abendmahl hat auch die Blickrichtung ganz direkt mitten in die Gegenwart, indem ich in die Gegenwart hole, was damals passiert ist und das heute gelten lasse, diese Befreiung für alle Bereiche meines Lebens, dass ich heute die Vergebung annehme, die ich heute brauche, dass ich heute die Befreiung von Ängsten annehme, die ich angeboten kriege in Jesus. Dass ich heute aus meiner Isolation heraustrete und es in die Gegenwart in mein Leben hole. Dass ich Heilung für mein Leben heute in Anspruch nehme. Und dann gibt es die Zukunftsperspektive, nämlich Abendmahl als Hoffnungsausblick auf die neue Welt Gottes, die mir ja Jesus ermöglicht. Wenn ich hier einmal sterbe, dass ich dann in Gemeinschaft mit Jesus Christus sein werde, eine Ewigkeit verbringen werde. Und dort werden alle Völker der Erde, die jemals gelebt haben, aller Zeiten, Menschen aus allen Kulturen an einem Tisch sitzen mit Jesus Christus und seine unmittelbare Gegenwart erleben. Und dort wird es kein Leid mehr geben. Was für ein Ausblick. Wir wollen das Leben hier auf dieser Erde genießen. Aber was für ein Ausblick, wenn uns das Leben manches hier nicht bietet. Das Beste kommt noch, abendmals als Hoffnungsausblick, dass irgendwann alles Leid beendet sein wird in Gottes neuer Welt, in der wir einen Platz haben dürfen, wenn wir dieses Angebot annehmen. Dann hat der Tod seine letzte Macht verloren. Und Abendmahl feiern hat noch zwei Aspekte. Einmal ist es ein Gemeinschaftsfeier, nämlich dass ich mit allen, die Jesus vertrauen, zusammen Anteil habe an seiner Fülle und wir gemeinsam, das ist ein Bild aus der Bibel, seinen Körper bilden. Er ist sowas wie der Kopf und wir sind seine Körperteile. Und wir alle gehören zusammen und sind verbunden miteinander und deshalb ist es ein großes Gemeinschaftsmahl, was ich da eigentlich nehme. Ich habe Schwestern und Brüder, nicht nur hier direkt vor Ort, sondern auf der ganzen Welt. Menschen, die auch Jesus folgen. Ich bin in eine großartige Familie hineingestellt. Und Abendmahl ist immer auch individuell, nämlich die persönliche Einladung von Jesus heute aktuell, seine Gemeinschaft wieder anzunehmen. Du bist von ihm geliebt. Er ist für dich vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen und er lädt dich heute ein, in eine Liebesbeziehung einzusteigen. Vielleicht erstmalig, dann ist das vielleicht dein erstes Abendmahl, was du bewusst und würdig feierst und vielleicht einfach zum x-ten Male, aber es darf dir neu bewusst werden, welches Geschenk es ist, eine persönliche Einladung an dich. Wie würdigen wir dann eigentlich Abendmahl am besten? Und dafür ist es gut, auch nochmal zwei Missverständnisse zu beseitigen. die es manchmal gibt. Es ist uns ja von Paulus ein Text überliefert, den er an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, überliefert im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 11, weil es da, sagen wir mal gelinde gesagt, drunter und drüber ging. Und deshalb korrigiert Paulus die Christen und sagt, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch prüfe sich selbst aber und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Ich möchte hier zwei Missverständnisse, die sich vielleicht aus diesem Text ergeben könnten, beseitigen. Also du als Christ bist niemals unwürdig. Denn das feiern wir ja gerade im Abendmahl, dass Jesus dich würdig gemacht hat. Sondern das unwürdig als Adverb in diesem Text bezieht sich auf die Verben essen und trinken. Das heißt, du kannst höchstens mit einer unwürdigen inneren Haltung Abendmahl einnehmen. Aber du musst nicht die ganze Zeit den Puls fühlen, ob du womöglich als Person noch unwürdig bist. Wenn du annimmst, dass Jesus für dich gestorben ist, dann hat er dich gerecht gemacht. Du brauchst nicht den Puls deiner Würdigkeit fühlen. Wir feiern gerade, dass Jesus dich würdig gemacht hat. Abendmahl soll ein Segen sein und niemanden wie unter einen Fluch stellen. Also wir feiern Abendmahl alle ausnahmslos in dem Wissen, dass wir von Natur aus unwürdig sind. Aber dass, wenn wir annehmen, was Jesus für uns getan hat, wir alle aus Gnade, aus Jesu Liebe heraus würdig geworden sind, durch Jesus gerecht gemacht sind, erlöst sind. Allein sein Tod macht uns würdig. Es ist also ein demütiges, fröhliches Abendmahl nehmen. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann vertrauen wir darauf, dass das, was Jesus für uns vollbracht hat, uns eine neue Identität gibt. Dann sind wir würdig. Und wie kann man nun unwürdig essen und trinken? Na, indem man Brot und Wein oder Traubensaft als gewöhnliche Dinge betrachtet. Also gar nicht zu würdigen weiß, was eigentlich dahinter steht, nämlich dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Abendmahl ist ja keine kleine Mahlzeit, so ein kleiner Imbiss zwischendurch. Abendmahl ist ein Sakrament, das meint eine heilige Handlung, in der Gott selbst wirkt. Also da ist einmal die sichtbare Handlung, dass du annimmst, was Jesus für dich getan hat und das Abendmahl empfängst. Aber dann ist da noch das unsichtbare Geheimnis und das besteht darin, dass wir Jesus mit seiner gesamten Fülle annehmen und aufnehmen, wenn wir Abendmahl im Glauben nehmen. Jesus ist in den Zeichen für jeden, der das glaubt, gegenwärtig. Jesus lädt uns ein in seine Gemeinschaft. Er lädt uns ein und sagt, komm, komm, erneut. Komm zum ersten Mal in die Beziehung zu mir, in meine Nähe, lass dich segnen. Taucht ein in meine heilsame Gegenwart. Wenn wir in den Text aus 1. Korinther 11 gehen, dann sehen wir nämlich in den Versen vorher, welche falschen Haltungen die Menschen in der Gemeinde in Korinth hatten. Da lesen wir ab Vers 17, dass es da Spaltungen zwischen den Menschen gab, die in der Gemeinde waren, dass es Parteiungen gab. Also da stimmten die ganzen Voraussetzungen überhaupt nicht. Also diese Gemeinschaft ehrte Jesus überhaupt nicht. Jesus ist die Liebe und er initiiert liebevolle Gemeinschaft. Und wo keine liebevolle Gemeinschaft ist, da ehrt ihn diese Gemeinschaft einfach auch gar nicht. Und das ging damals so weit, dass die gar nicht aufeinander gewartet haben. Die haben sich nämlich vorher, vor dem Abendmahl, noch zu einem Essen getroffen, was ja eigentlich eine super Idee ist, also richtig klasse. Aber die haben weder aufeinander gewartet, manche haben sich betrunken und andere haben den Armen nichts abgegeben. Und das alles zusammen, das machte einfach dieses Geschehen unwürdig. Die innere Haltung stimmte einfach nicht. Da regierte nicht mehr die Liebe. Und Paulus kritisiert deshalb die Gemeinde sehr scharf, weil der Grundgedanke der liebevollen Gemeinschaft und der barmherzigen Einheit ganz offensichtlich nicht verstanden war. Und da muss er etwas zurechtrücken. Wenn wir andere nicht lieben, machen wir uns Jesus gegenüber schuldig, der die anderen liebt. Also diese zwei Missverständnisse. Es gibt die Aufforderung, dann noch sich zu prüfen. Und auch das bezieht sich wieder auf die Art, wie wir essen und trinken und nicht, dass wir den Puls unserer Anständigkeit prüfen und fühlen, ob wir vor Gott gut genug sind aus unseren menschlichen Möglichkeiten oder dass wir etwa in unserem Leben kramen und graben, ob noch irgendwo eine Sünde zu finden ist. Das können wir alle. Und erst recht nicht, dass wir womöglich daran zweifeln, dass das ausreichen könnte, was Jesus für uns getan hat. Dass womöglich unsere Sünde so groß ist, dass Jesus sie nicht erlösen könnte. Also darum geht es beim Prüfen nicht, sondern um unsere Herzenshaltung. Es geht nicht darum, dass wir aus dem Abendmahl irgendwie eine sündenbewusste, womöglich sündenbeladene Zeremonie machen. Ganz im Gegenteil, sollen wir uns voller Freude, voller Staunen, voller Anbetung bewusst sein, dass wir als Christen eine Neuschöpfung sind, würdig gemacht sind. Und wir sollen nicht der Sünde eine besondere Betonung geben, sondern der Freiheit von der Sünde. Also im Blick ist nicht im Abendmahl die Sünde, das Böse, die Gewalt des Bösen, sondern beim Abendmahl ist Jesus im Blick, der ja gerade Freiheit von Sünde gebracht hat. Sünde braucht unser Leben nicht mehr bestimmen. Jesus hat uns erlöst von der Macht der Sünde. Deshalb sagt die Bibel auch, wir sind keine Sünder mehr als Stempel. Ja, es ist so, wir sündigen noch, aber wir müssen es nicht mehr. Und wir können uns immer wieder in einzelnen Situationen ganz bewusst dagegen entscheiden. Wir sind nicht mehr Spielball des Bösen. Wir leben unter einer stärkeren Macht, die uns immer wieder heraushilft, das Böse nicht zu tun. Also im Abendmahl wollen wir auf Jesus sehen, ihn ehren, ihm dankbar sein, ihm voller Freude begegnen und auf seine Erlösung sehen. Das ist die richtige Haltung. Und wenn wir das geprüft haben, dann wissen wir, was wir tun. Dann freuen wir uns über Jesus und sind dankbar und gehen dankbar zum Abendmahl. Dann ist Abendmahl kein totes Ritual, sondern schätze ich wert, was damals am Karfreitag für mich passiert ist. Also halten wir fest, eine würdige innere Haltung beim Abendmahl ist es, wenn wir Jesus ehren. Er hat uns würdig und gerecht gemacht. Und wenn wir auf Jesus sehen, nicht auf unsere Sünde, auf unsere Unzulänglichkeit, auf Jesus sehen, er hat uns von Sünde befreit. Und Abendmahl ist ein großer Segen, ein doppelter Segen. Es sind zwei Zeichen, Brot und Wein. Und der Traubensaft oder der Wein, wir nehmen hier Traubensaft einfach aus Rücksicht für Menschen, die mit Alkohol ein Problem haben. Also Traubensaft symbolisiert das Blut Jesu, das zu unserer Vergebung, zu unserem ewigen Heil geflossen ist. Und das Brot, das veranschaulicht den Leib Jesu, die Anteilhabe an seinem Leben, an seinem Heilsein, was uns Heilung bringt. Im Epheserbrief lesen wir zu dem Punkt der Vergebung: In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehen, nachdem wir den Reichtum seiner Gnade erkannt haben. Und in Jesaja heißt es, der ja schon über 600 Jahre bevor Jesus gestorben ist, von Gott einen Blick auf dieses Kreuzigungsgeschehen bekam und schreibt in Jesaja 53, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet. Wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, Jesus hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, und er meint die Menschen, die es damals eben auch gab, hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Aber so war es ja nicht. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe für alles Unrecht lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Heil und Heilung, das ist die Doppelspitze des Evangeliums von Jesus Christus. Die meisten Wunder, die Jesus vollbracht hat, die geschahen im Bereich der Heilung. Menschen berührten Jesus, um heil zu werden. In Jesus ist das Heil. Er war voller Heilungskraft. Man könnte sagen, Jesus ist der Ort der Heilung. Und interessanterweise wird im 1. Korintherbrief Kapitel 11 von der Gemeinde in Korinth nur gesagt, dass sie den Leib Christi nicht richtig beurteilt haben. Offenbar haben sie die Vergebung der Sünden sehr gut annehmen können und das richtig beurteilt. Aber offensichtlich haben sie weniger ihre innere und äußere Heilung angenommen und ernst genommen, dass sie sich dann ja auch in einem geheilten Verhalten bewegen könnten, in einem gemeinschaftsfördernden, liebevollen Verhalten, liebevolle Einheit hätten leben können. Wir wissen, Krankheit ist keine Folge der Strafe Gottes. Ganz im Gegenteil, Jesus hat uns umfassende Heilung für Leib, Seele und Geist erworben. Und dort, wo innere Heilung in unser Leben kommt, weil wir mit Jesus in eine Beziehung treten, da kommt es zu einem Ausgesöhntsein mit Gott, aber auch mit uns selbst, mit anderen Menschen und auch mit den Umständen, in denen wir leben. Da kommt Frieden in unser Leben. Und das heißt in der Bibel, Jesus ist unser Friede. Er bringt Frieden in alle Umstände. Wenn wir zunehmend verstehen, was Jesus für uns vollbracht hat und wovon und wozu er uns erlöst hat, dann wird unser Leben zunehmend und nachhaltig durchtränkt von Heil und von Frieden. Wir feiern voller Freude, so oft es geht, zur Ehre Jesu Abendmahl. Die ersten Christen trafen sich dazu täglich. Wir trinken zum Zeichen der Vergebung unserer Schuld und wir essen, um heiler und vollständiger zu werden, das Brot. Und dabei ist es ja nicht so, dass die Elemente Brot und Wein an sich irgendetwas bewirken würden, aber es ist der Glaube, unser Vertrauen, das sich mit diesen Elementen verbindet und wozu sich Gott persönlich stellt. Abendmahl ist also ein doppelter Segen, den wir uns gönnen sollten und wo wir eingeladen sind, fröhlich mitzufeiern. Heil und Heilung, Befreiung für unser Leben, das hat Jesus für uns getan. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du ausgerufen hast, es ist vollbracht. Jesus, du hast es hinbekommen, dass dieser große Graben und die Macht des Bösen in unserem Leben überwunden sein darf. Einfach weil du dich in die Waagschale geworfen hast, weil du die Brücke bildest. Und ich kann darüber immer wieder nur staunen, dass du aus Liebe bis zum Letzten gegangen bist und dass du mich gemeint hast und dass ich jetzt als Antwort auf deine Liebe leben darf. Und dass ich diese ganze Befreiung in dieser ganzen Bandbreite annehmen darf. Umfassendes Heil und Heilung für mein Leben, für alle Bereiche meines Lebens. Und Jesus, du siehst jetzt in unser Herz und du stehst vor uns mit diesem Scheck. Und du siehst in das Herz von jedem Einzelnen jetzt hier und weißt, ob wir diesen Scheck annehmen wollen, neu annehmen wollen, ihn gelten lassen wollen, vielleicht für neue Bereiche unseres Lebens, wo wir bisher unsere Rumpelkammern zu hatten und dir gar nicht geöffnet haben. Danke, dass wir heute neu einsteigen dürfen in diese Erlösung, die du vollbracht hast. Und dass wir Abendmahl feiern dürfen als Zeichen, als starkes Zeichen, dass wir annehmen, dass deine Fülle uns gehört. Das ganze Programm deiner Befreiung und wir eine neue Identität haben dürfen. Jesus Christus, wir können dich nur ehren dafür. Danke, dass wir dir antworten dürfen, dass du dich freust, wenn wir den Scheck annehmen. Und da, wo das jetzt in einzelnen Herzen geschieht, da danke ich dir, Jesus, dass du ein herzliches Willkommen hast, Kind Gottes zu werden und als Kind Gottes zu leben. In der ganzen Fülle, die du für uns bereit hast. Amen.